Sozial geht immer. Der Podcast vom Sozialverband SOVD in Hamburg mit Klaus Wiecher und Susanne Ralf. Herzlich willkommen zu unserem neuen Podcast Sozial geht immer.
Ja, mein Name ist Klaus Wiecher. Ich nehme hier für den SOVD die Position ein, bin Landesvorsitzender.
Heute ist zu Gast bei uns Dr. Susanne Klein, die Landesgeschäftsführerin der BARMER in Hamburg. Frau Klein ist seit dem letzten Jahr die neue Geschäftsführerin der BARMER hier in Hamburg und vertritt 178.000 Mitglieder. In gleicher Funktion waren Sie in Bremen tätig, bei einer anderen großen Krankenkasse. Aber glücklicherweise haben wir Sie jetzt hier in Hamburg und hier leiten Sie die Geschicke der BARMER. Erstmal herzlich willkommen.
Ja, herzlich willkommen. Danke, ich freue mich, dass ich hier bin.
Wir sprechen heute über Armut und Gesundheit. Wie bedingen die sich? Wie ist das Verhältnis miteinander? Wir als Sozialverband SOVD beschäftigen uns sehr intensiv mit dem Thema. Statistiker sagen uns, Armut macht krank. Wer arm ist, ist öfter krank, hat eine niedrigere Lebenserwartung. Können Sie das eigentlich so bestätigen?
Ja, leider können wir das genau bestätigen. Es gibt Studien, die genau das belegen. Ein niedriges Einkommen, ein niedriger Bildungsstand führt dazu, dass ich auch kränker bin, dass ich weniger gesund bin. Es gibt Studien, auch hier in Hamburg, die zeigen, dass ich, wenn ich in einem sozial schwachen Stadtteil geboren bin und dort wohne, eine bis zu 10 Jahre geringere Lebenserwartung habe. Das finde ich ganz schön viel, als wenn ich jetzt in einem wohlhabenden Stadtteil bin. Das ist erheblich, finde ich.
Das Thema treibt uns seit langem um, Frau Dr. Klein. Wir wissen nicht, die Menschen, die arm sind, sind im Durchschnitt kränker als andere, gehen weniger zum Arzt und sagen ja auch, der Bildungsstand spielt dabei eine Rolle. Und sie sterben im Schnitt 10 Jahre früher. Wir haben das ja in der Pandemie gesehen. Wir haben 2 schwierige Stadtteile, Harburg und Hamburg-Mitte, und haben da gesehen, dass die Ansteckungen zunächst dort viel höher waren. Und das hängt wahrscheinlich damit zusammen. Ist das bei Ihnen auch so aufgetreten?
Ja, wir haben ja viele Untersuchungen gemacht und können natürlich genau diese Dinge auch zeigen, dass da ein großer Zusammenhang ist. Und das hängt einfach damit zusammen, dass die Gesundheitskompetenz nicht ausreichend gegeben ist, dass die Menschen nicht so gut informiert sind, je geringer die Bildung ist, und dass sie eben auch die Gefahren gar nicht erkennen. Und dann führt das eben dazu, also wenn wir jetzt auf Corona gucken, dass wir dort eben eine ganz hohe Infektionslage haben. Im Übrigen, und zu der Zeit war ich ja noch in Bremen, kann ich das für Bremen ganz genauso sagen, auch dort in den sozial schwachen Stadtteilen eine ganz erheblichen Anstieg an Corona-Infektionen.
Also es ist so, dass wir das auch mit großer Sorge beobachten. Natürlich kann man Armut schnell ablösen, wenn man den Menschen sozusagen die Möglichkeit gibt, nicht mehr arm zu sein. Ne? So, und darum geht es ja auch in unserer Politik hier. Das Thema, was uns aber auch umtreibt, ist, dass viele Menschen Angst haben, zum Arzt zu gehen, in die Apotheke und Ähnliches, weil das ja Geld kostet und sie sich das nicht leisten können. Und deswegen weichen sie aus und sagen, das geht vielleicht nochmal. Ist das eine Beobachtung, die Sie auch machen?
Also ob da jetzt Angst eine Rolle spielt, das kann ich nicht sagen. Aber was wir brauchen
Angst vor der Ausgabe, die ich nicht leisten kann, das war gemeint.
Was wir sagen können, ist, dass in sozial schwachen Stadtteilen eine ganz große Hemmschwelle da ist, zum Arzt zu gehen oder auch überhaupt in eine gesundheitliche Einrichtung zu gehen. Das wissen wir, und dort muss mit entsprechenden Angeboten reagiert werden. Das heißt, was wir brauchen, ist ein niederschwelliger Zugang zur Gesundheitsversorgung mit ganz viel Aufklärung auch darüber, was es überhaupt angeboten. Das Schöne in Deutschland ist ja, dass wir ein Sozialversicherungssystem haben und dass es ja gerade in Anführungsstrichen nichts kostet, sondern dass wir ja im Rahmen des Solidarprinzips eine Umverteilung haben von den Reichen zu den Armen, von den Gesunden zu den Kranken, und dass natürlich Gesundheit und die Gesundheitsleistungen von der Krankenkasse getragen werden und von daher eben gar keine Kosten entstehen, selbst Zuzahlungen. Kann da ein Antrag gestellt werden, dass eben auch Zuzahlungen dort nicht geleistet werden müssen. Aber da fehlt die Aufklärung.
Genau, Stichwort Aufklärung. Wir vom SOVD Hamburg fordern ja von der Stadt die Einrichtung von Quartierszentren, also die in den einzelnen Stadtteilen sitzen, Anlaufstellen wären für die unterschiedlichsten Angebote, unter anderem natürlich auch gesundheitliche Aufklärung, Informationen und möglicherweise auch Angebote. Würden Sie da als Krankenkasse sich engagieren wollen?
Ja, da würden wir uns definitiv engagieren und das tun wir auch bereits. Die Behörde oder die jetzige Koalition hat es sich ja in den Koalitionsvertrag geschrieben, sogenannte integrierte Stadtteilgesundheitszentren zu gründen. Die ersten sind gegründet in verschiedenen Stadtteilen, also eine in Mümmelmannsberg, in Veddel, da gibt es bereits welche. Die Idee der Behörde bei diesen Gesundheitszentren ist, dass dort auf jeden Fall ein Hausarzt drin ist, ein Kinderarzt drin ist, dass es eine Sozialberatung gibt, dass es einen niederschwelligen Zugang zu all den Einrichtungen dort in der Region gibt und dass ja letztendlich Gesundheitsversorgung dort vernetzt stattfindet. Die Behörde geht dort als Träger rein und als Krankenkassen und natürlich auch als Barmer sind wir dafür da, dort dann entsprechend die Gesundheitsleistungen, die in Anspruch genommen werden, zu bezahlen. Das ist gar keine Frage. Und da sind wir auch regelmäßig mit der Behörde im Austausch zu.
Gibt es denn da auch Informationen? Also wenn ich jetzt zum Beispiel gerade jemand, der jetzt, wir haben ja gerade darüber gesprochen, jetzt nicht unbedingt genau weiß, wie er sich gut ernähren kann oder wie er gut für seine Gesundheit sorgen kann, gibt es da dann auch so Infoangebote oder wie muss ich mir das vorstellen?
Das ist angedacht, dass es genau solche Infoangebote gibt, weil das ist ja gerade das Thema, dass genau diese Informationen fehlen, Ernährung, Bewegung, alles, was zum Thema Gesundheit dazugehört. Das ist ja das, was an Informationen fehlt. Und das ist das, was dort angeboten wird. Und der Punkt ist der niederschwellige Zugang. Das heißt, wie erreichen wir wirklich dann diejenigen, die auch den Bedarf haben? Die wissen es ja selber nicht. Die kommen ja nicht alleine in die Einrichtung. Das heißt, quasi muss es eher so eine aufsuchende Tätigkeit sein, dass man hingeht oder beziehungsweise Informationen dort anbietet, wo die sind, sei es in den Kitas, bei Ärzten, bei Beratungsstellen, dass man auf die Straße geht und Flyer verteilt, was auch immer ich mir da so vorstellen kann.
Das finden wir übrigens gut. Das sind unsere Anforderungen auch an den Hamburger Senat, dass hier nicht nur in diesem Feld, auch in anderen Feldern, die Angebote der Stadt, die ja auch da sind, so bekannt gemacht werden, dass die Menschen ohne Ängste, ohne Probleme darauf zugehen und sagen, jawohl, das ist für mich richtig und gut. Aber der eigentliche Weg aus dieser schwierigen Lage für arme Menschen ist, aus Armut rauszukommen. Wenn ich aus Armut rauskomme oder eine bessere Bildung habe oder am besten beides, dann tritt ja dieses Problem nicht mehr auf. Und da sind wir natürlich unterwegs und haben verschiedene Forderungen, die wir jetzt in diesem Podcast nicht in den Mittelpunkt stellen. Aber das ist ein wesentlicher Punkt. Aber das, was Sie sagen, ist, finde ich, schon ein richtig guter Weg. Wir stellen fest, dass in den Stadtteilen die Ärzteversorgung sehr unterschiedlich ist. Kann die Barmer, können die Krankenkassen hier etwas dazu beitragen, dass, sagen wir mal, im Süden Hamburgs, Finkenwerder, dass dort auch Fachärzte zum Beispiel angesiedelt werden können?
Da sind wir sehr engagiert und zwar gemeinsam mit der Kassenärztlichen Vereinigung im Zulassungsausschuss legen wir fest, wie die Arztsitze letztendlich besetzt werden. Das ist also etwas Gemeinsames. Das machen wir nicht als Krankenkasse alleine, sondern das machen wir gemeinsam mit den Kassenärztlichen Vereinigungen. Sie sprechen da einen sehr interessanten Punkt in Hamburg an. Hamburg ist ein sogenannter, ist ein Planungsbezirk, ne? Also das heißt, ist nicht unterteilt in verschiedene kleine Stadtteile, übrigens anders als in Bremen, ne? In Bremen ist unterteilt. Und es ist also ein Planungsbezirk und für den wird geplant, wie viele Ärzte es gibt, wie viele Psychotherapeuten es gibt. Und im Übrigen gibt es in Hamburg ungefähr 4.200 Ärzte und Hamburg hat bundesweit gesehen die zweithöchste Arztdichte. Also wir können in Hamburg natürlich nicht von Unterversorgung reden oder von einer schlechten Versorgung. Was wir aber haben, ist genau das, was Sie angesprochen haben, dass wir vielleicht eine ungleiche Verteilung haben. Und da sind wir natürlich immer mit der KV im Gespräch, also mit der Kassenärztlichen Vereinigung. Und wir haben sogenannte Sondervereinbarungen getroffen, dass zum Beispiel Hausärzte im Radius von 3 Kilometern erreichbar sein müssen oder Kinderärzte im Radius von 4 Kilometern. Na, und da reden wir dann schon über Kleinteiligkeit. Und wenn wir jetzt kleinteilige Bezirke machen würden, weiß ich nicht, ob wir dann noch so kleinteilig wären. Also da muss man sich immer fragen, macht die Diskussion so Sinn? Und der zweite Punkt ist, dass wir zum Beispiel in Harburg Arztsitze haben, die nicht nachbesetzt werden. Das heißt, wir haben ein zweites Problem und das geht so in Richtung Ärzte, demografischer Wandel und wie stelle ich mir eigentlich zukünftig mein Berufsleben vor oder wie stellen junge Menschen sich ihr Berufsleben vor und vielleicht dann nicht mehr in einer Arztpraxis in Bümmelmannsberg und irgendwie, keine Ahnung, 10, 14 Stunden täglich, sondern da möchte ich ganz normale Arbeitszeiten haben, da möchte ich Wochenende haben, da möchte ich frei haben für die Familie. Und deswegen ist der Gedanke der Kassenärztlichen Vereinigung, selber eigentlich zulassen zu können und selber eigentlich Arztsitze anbieten zu können den jungen Ärzten. Das geht im Moment rechtlich nicht und das wird wohl auch noch ein bisschen Zeit brauchen, aber das könnte natürlich nochmal wieder Veränderungen bringen in die Landschaft.
Aber was es gibt, ist das Aufkaufen von Arztsitzen und zwar von privaten Investoren. Das sehen wir mit großer Sorge, weil denen geht es ja, ich sag mal, weniger um Gesundheitsversorgung, sondern mehr darum, Geld zu verdienen. Das soll nicht ausgeschlossen sein, aber da werden die Ärzte ja angestellt, aber das ist ja kein System, das jedenfalls wir bevorzugen. Ich weiß jetzt nicht, wie da die Haltung der Barmer ist.
Also grundsätzlich ist ja erstmal gegen private Trägerschaft von solchen medizinischen Versorgungszentren ist ja nichts gegen einzuwenden. Wo etwas gegen einzuwenden ist oder wo man sehr kritisch hingucken muss, wenn es um die sogenannte Ökonomisierung der Medizin geht und wenn medizinische Leistungen erbracht werden, um Geld zu verdienen und nicht geguckt wird, was ist tatsächlich der Bedarf von Patient und Patientin, das geht nicht und das lehnen wir als Barmer auch ganz klar ab.
Und welche Chancen haben wir denn, sowas zu verhindern? Also ich meine, da müsste es ja zu einer Gesetzesänderung kommen.
Das ist das, was also ich gerade angesprochen habe. Genau, da brauchen wir eine Gesetzesänderung, dass die KV zum Beispiel selber MVZs gründet. Ne, der alte, der vorhergehende KV-Vorstand ist ja damit rausgegangen und hat gesagt, Mensch, ich möchte gerne selber als KV MVZs gründen. Und im Moment ist das rechtlich nicht möglich. Das heißt, es braucht eine Gesetzesänderung.
Ja, aber es geht ja nicht nur um selbst durch die KV solche Arztsitze zu gründen, sondern es geht darum zu verhindern, dass das als Geldanlage benutzt wird. Und das finde ich unethisch, muss ich mal ganz offen sagen. Und wenn damit so richtig Geld verdient wird, also wenn diese Zusatzleistungen dort, ich sag mal, offensiv verkauft werden, dann finde ich, hat das eigentlich mit einer guten ärztlichen Versorgung nicht so sehr viel zu tun.
Genau, da setzt ja der Ansatz von Herrn Plassmann an, dass wenn die KV selber Träger von medizinischen Versorgungszentren ist, dann natürlich zu verhindern, dass es private Aufkäufe gibt.
Das ist ein interessantes Feld. Es ist ja immer die Frage, soll das Gesundheitssystem privat oder soll es staatlich sein? Unsere Auffassung ist, das ist ja weitgehend alles privatisiert. Es muss aber einen staatlichen Sektor geben, sozusagen als neutrale Instanz, als eine Instanz, die sagt, so, ich mache mal eine Besonderheit, die sich jemand, der das privat macht, nicht leisten kann. Ich gehe voran. Also so ein Sektor staatlicher Gesundheitsvorsorge neben dem privaten Bereich, der ja sozusagen überwiegend die Gesundheitsvorsorge in Hamburg zumindest macht. Wie ist da die Sichtweise der Barmer?
Ich würde nicht sagen, dass wir ein überwiegend privates Gesundheitssystem haben. Wir haben ja ein Sozialversicherungssystem.
Und, aber wenn ich das sagen darf, die Anbieter sind privat. Also wenn ich hier Krankenhäuser sehe, Asklepios, Helios und so weiter, sind ja alles private Konzerne. Und ja, auch die Arztpraxen sind ja eigentlich in der Regel privat organisiert. Und Sie selbst sagen ja, das soll eigentlich ein, nicht staatlich, aber die Kassenärztliche Vereinigung machen. Also eigentlich ist ja so der Gedanke auch in diese Richtung, ne?
Wenn ich einmal auf die Krankenhäuser gucke, haben wir natürlich private Träger, aber wir haben auch gemeinnützige, frei gemeinnützige und staatliche Träger da drin. Also von daher ist das eigentlich eher eine Dreiteilung. Im niedergelassenen Bereich ist das ganz interessant, weil natürlich ist der Arzt im Prinzip freiberuflich tätig als Selbstständiger und das ist natürlich so eine Art, in Anführungsstrichen, Scheinselbstständigkeit, weil er eingebunden ist als Vertragsarzt, über das GKV-System finanziert wird, hat er natürlich so eine Art Scheinselbstständigkeit, weil er natürlich die Sicherheit hat über sein Einkommen, über die Leistungen, die er bringt. Und das ist ja das System, für das sich Deutschland entschieden hat, eben dieses Sozialversicherungssystem mit den Beiträgen. Und kein staatliches System, was dann ja am Ende auch steuerfinanziert wäre. Und da würde ich sagen, als Barmer, das ist uns schon wichtig, in diesem Sozialversicherungssystem zu bleiben, ein Stück weit auch den Wettbewerb zu haben. Wir haben den Wettbewerb der Ärzte untereinander. Ich habe die freie Arztwahl. Ich kann zu dem Arzt meiner Wahl gehen. Ich kann in das Krankenhaus meiner Wahl gehen. Und ich kann die Krankenkasse frei wählen. Und das sind hohe Güter, die wir haben, finde ich.
Da sind wir ganz bei Ihnen. Wir denken nur, es gibt ja eine Spaltung sozusagen in der Krankenversicherung. Das eine ist privat, also jetzt die Krankenversicherung selbst, sind glaube ich ungefähr 10%.
Genau.
Und 90% sind gesetzlich.
Genau.
So, und da hat man immer so das Gefühl, als gesetzlich Versicherter, dass so eine Art Holzklasse, also man sitzt auch nicht so gut. Teilen Sie das?
Nein, das teile ich natürlich überhaupt nicht. Sie sitzen ziemlich gut. Das ist keine Holzklasse. Aber was Sie ansprechen, ist natürlich das zweigegliederte Krankenversicherungssystem, was wir in Deutschland haben. Und das kann man natürlich hinterfragen. Wir sind in Europa, nach meinem Kenntnisstand, das einzige Land, was sich noch dieses zweigegliederte Vollkrankenversicherungssystem leistet. Andere Länder haben das nicht mehr. Die haben dann im privaten Bereich noch Wahlleistung und im gesetzlichen Bereich eben die Grundleistung. Das ist ein System, was für Deutschland auch schon vor vielen Jahren diskutiert worden ist. Bis heute hat man sich dagegen entschieden. Und natürlich gibt es die Punkte, dass ich als privat versicherte Person schneller einen Arzttermin bekomme, dass ich mehr Leistungen bekomme, dass ich innovative Leistungen bekomme und so weiter und so fort.
Aber man kann doch sagen, es ist eine bessere Versorgung.
Das ist die Frage.
Das ist eigentlich zweigeteilt.
Das ist die Frage, ob das eine bessere Versorgung ist, denn in dem GKV-System bekomme ich ja das an medizinischen Innovationen, was tatsächlich auch den Beweis der Wirksamkeit und der Wirtschaftlichkeit erbracht hat. Das heißt, als Privatversicherter bin ich ja auch so ein bisschen was wie ein Versuchskaninchen. Da wird dann mal so das an innovativen Leistungen über mich gegossen. Da darf es dann auch mal ein bisschen mehr sein. Das ist beim GKV-Versicherten nicht der Fall. Also von daher ist das auch eine Sicherheit, die ich im GKV-System habe.
Gut, das kann man so sehen. Wir haben da andere Erfahrungen auch gemacht, nicht? Also auch durch Befragung von Menschen, die so versichert sind und auch anders versichert. Also es wird als ein Nachteil gesehen, gesetzlich versichert zu sein. Und das ist ja eigentlich nicht gut, denn eigentlich soll ja die gesetzliche Versicherung, da sind ja auch die meisten drin, eine hohe Würdigung erfahren. Also ich war beispielsweise mal in einem Krankenhaus, weil die sehr ausgelastet waren, lag mit einem Privatversicherten in einem Zimmer. Das soll ja eigentlich nicht sein. Ne? So, Zweibettzimmer für mich als Holzklasse oder gesetzlich Versicherter ist ja ohnehin schon sozusagen Luxus pur. Das wurde später übrigens auch aufgelöst. Und da kam da morgens einer rein und sagte, welche Zeitung hätten Sie denn gern? Und da dachte ich, ach, das ist ja nett hier. Ne? Das wäre wie in der Deutschen Bahn. Ach nee, da gibt es auch die Zeitung jetzt nicht mehr. Aber früher gab es da Zeitung und dann wurde auch das Frühstück, das war auch anders. Also auch die Verpflegung, da gehört ja auch zum Gesunden dazu, dass man eine gute Verpflegung, das war alles verschieden. Und dann trat irgendwann mal der Chefarzt an das Bett, also auch nicht bei mir, sondern der guckte mich gar nicht an. Ist das nicht ein Nachteil? Also ich meine, ich fühlte mich da richtig auch ausgegrenzt. Mhm.
Ja, ja, das ist ja so das Empfinden,
was wir dann haben. Ich hätte gleich zum Psychiater gehen müssen.
Bloß nicht. Das ist natürlich das Empfinden, das wir haben. Na, das ist so eine Zweiklassengesellschaft. Die sind was Besseres, die sind privat versichert, die kommen ein bisschen mehr. Was Sie jetzt angesprochen haben, das sind ja die Serviceleistungen. Kern sind die medizinischen Leistungen. Und die sind im GKV-System wirklich, wirklich gut. Sonst hätte das System ja auch nicht so lange bestanden. Ja, letztendlich führen wir ja immer wieder die Diskussion der Zusammenführung von GKV und PKV. Das wird uns begleiten, das Thema, auch noch in den nächsten Jahren, in wie lange wir uns diesen Unterschied noch leisten. Und Sie müssen natürlich bedenken, dass Sie in der PKV diese Serviceleistungen auch bezahlen. Nicht offensichtlich, wenn Sie im Krankenhaus sind, hier 1 Euro für die Zeitung oder so, aber natürlich durch Ihre Beiträge. Und wir lesen auch immer wieder in den Zeitungen über die steigenden Beiträge der privaten Krankenversicherung, die von Rentnern und Rentnerinnen nicht mehr bezahlt werden können. Und wollen Sie das? Oder als junge Familie, wo Sie in der gesetzlichen Krankenversicherung Ihre Familienangehörigen beitragsfrei mitversichern können, das gibt es in der privaten Krankenversicherung nicht. Und da frage ich mich wirklich, ist die GKV Holzklasse?
Nein, das war natürlich jetzt, um das sozusagen auf die Spitze ein bisschen zu treiben, auch für unsere Zuhörer nochmal deutlich zu machen, dass es da Unterschiede gibt. Aber bei der Finanzierung haben wir ja auch ein Problem in der gesetzlichen Krankenversicherung. Es wird ja jetzt sehr deutlich, dass im Moment das System ein bisschen unterfinanziert ist und die Krankenkassen überlegen, die Beiträge zu erhöhen. Was kommt da auf die Versicherten zu?
Das ist eine gute Frage und das hängt jetzt natürlich vom Gesetzgeber ab. Das hängt jetzt davon ab, wie das Gesetz aussehen wird, was da in dem Team von Herrn Lauterbach im Werden begriffen ist. Letztendlich hat er ja schon mal angedeutet, dass er sich vier Quellen vorstellen kann. Das eine ist die Erhöhung des einheitlichen Beitragssatzes, der ja aktuell 14,6% ist. Das andere ist nochmal zu sagen, Abschöpfen der finanziellen Rücklagen der gesetzlichen Krankenkasse. Das dritte ist, dass die Krankenkassen dann selber, das ist natürlich aber dann sehr kassenindividuell, gegebenenfalls ihre Zusatzbeiträge erhöhen müssen. Und der vierte Punkt ist, dass es einen höheren Steuerzuschuss geben wird. Und ich vermute mal, dass das irgendwie so in dieser Ausführung auch kommen wird. Ob sich am Leistungsspektrum etwas ändert, das werden wir sehen. Dort gibt es Vorschläge, was man machen kann. Das ist ja von Herrn Lauterbach erstmal abgelehnt worden. Aber die Finanzprobleme sind definitiv da. Die werden natürlich in der GKV sehr breit und öffentlich diskutiert. Sie haben natürlich auch Finanzprobleme im PKV-System.
Der Zusatzbeitrag wird ja von den einzelnen Krankenkassen erhoben.
Genau.
Und das ist ja auch sehr individuell verschieden. Das hängt ja auch ein bisschen davon ab, wie viele Menschen habe ich, die nun besonders teuer versorgt werden müssen, weil sie sehr krank sind. Wie sieht denn das bei der Barmer aus? Was können wir denn da erwarten? Jetzt können wir richtig Reklame für die Barmer machen.
Das kann man heute noch überhaupt nicht abschätzen. Das entscheidet sich erst zum Ende des Jahres und das wird ja auch entschieden dann vom Verwaltungsrat und diese Entscheidung kann ich natürlich nicht vorweggreifen. Aber das ist noch zu früh. Auch da ist einfach abzuwarten, wie sich die Finanzsituation auch jetzt in der zweiten Hälfte des Jahres zeigt, was von Seiten des Gesetzgebers kommt und dann natürlich, wie auch die finanzielle Lage der einzelnen Kassen ist.
Ich komme nochmal auf ein anderes Thema zu sprechen, die Versorgung durch Pflegekräfte im Krankenhaus, aber auch in den Pflegeheimen. Das war ja ein großes Problem jetzt auch während der Corona-Krise, aber auch vorher schon. Wir haben immer zu wenig Menschen da. Die Finanzierung scheint kein Problem zu sein. Vielleicht können Sie darauf nochmal eingehen. Woher kriegen wir die Menschen, dass die pflegen im Krankenhaus? Was muss da geschehen?
Da sprechen Sie auch nochmal ein sehr spannendes Thema an. Wenn ich jetzt auf Krankenhäuser gucke, dann glaube ich tatsächlich, dass wir eine Strukturreform brauchen. Wir brauchen einen ganz neuen, ganz anderen Ansatz in der Versorgung, der ja auch schon lange diskutiert wird. Sektorenübergreifende Versorgung ist das eine Stichwort. Ambulantisierung ist das zweite Stichwort. Es ist jetzt gerade ein Gutachten rausgekommen, das nochmal zeigt, was man eigentlich aus dem stationären Bereich herausnehmen könnte und ambulant versorgen, ambulant operieren könnte. Wir wissen im internationalen Vergleich, dass wir in Deutschland erstens zu viel operieren und zweitens viel zu viel im Krankenhaus. Also die Nachbarländer machen es uns vor, die machen schon viel, viel mehr ambulant. Wenn wir den Mut zu so einer Strukturreform haben, die ja zum Beispiel so aussehen könnte, dass wir regionale Gesundheitszentren haben, die eine Grundversorgung anbieten, dass wir dann Krankenhäuser der Regelversorgung haben und dass wir dann als dritte Stufe Krankenhäuser der Spezialversorgung haben.
Das kann aber ganz weit weg von meinem Wohnort sein.
Da komme ich gleich nochmal drauf. Einmal noch zu den Pflegekräften. Dann wird sich auch das Thema, wie viele Pflegekräfte brauche ich denn eigentlich, wird sich einfach neu verteilen. Wir können uns die aktuelle Struktur, die wir haben, aufgrund der finanziellen Auswirkungen und aufgrund auch der personellen Ressourcen, die wir haben, so nicht mehr leisten. Jetzt zu dem Thema wohnortnahe Versorgung. Natürlich brauchen wir eine wohnortnahe Versorgung. Das ist, glaube ich, in einer Stadt wie Hamburg auch nicht das wirkliche Thema, was wir diskutieren. Das könnten solche Gesundheitszentren sein, wo ich einfach die Grundversorgung habe, wo ich eine internistische Betreuung habe, eine chirurgische Betreuung, wo ich eine fachärztliche Versorgung habe, Kinderärzte, Gynäkologen und so weiter und wo ich mit meinen mehr oder weniger alltäglichen Erkrankungen hingehe, gut versorgt bin und wo ich ja gegebenenfalls auch einfach mal ein oder zwei Nächte bleiben kann, wenn der Bedarf da ist. Die zweite Stufe wäre dann die Regelversorgung, wo ich eben hingehe, wenn ich einen Herzinfarkt habe, wenn ich einen Schlaganfall habe. Da geht es eben darum, dass ich nicht in die nächste, in die näheste Klinik komme, sondern in die Klinik mit der richtigen Versorgung. Und als drittes dann die Spezial...
Aber das könnte doch das Problem sein, gerade bei Herzinfarkt oder auch Hirnschlag oder wie heißt das?
Schlaganfall.
Da muss doch eine Versorgung sehr, sehr schnell greifen. Da kann ich doch nicht erst kilometerweit gefahren werden.
Das ist der Irrglaube. Medizinisch gesehen kann heute so gut versorgt werden im Rettungswagen, dass es Sinn macht, lieber 10 Minuten weiterzufahren und in die richtige Klinik zu kommen, dort, wo eine Stroke Unit ist und wo ich dann eben auch die entsprechende adäquate Versorgung habe. Und ich denke, ich brauche auch nicht mehr Krankenhäuser, die alles machen, die ganz breite Palette an Versorgung haben, sondern wir brauchen hier eher eine Spezialisierung, weil Spezialisierung einfach auch ein Faktor für Qualität ist. Jemand, der eine Operation nur einmal alle Jubeljahre macht, hat eine andere praktische Erfahrung als jemand, der das ganz regelmäßig macht. Um das mal so an einem ganz plakativen Beispiel zu machen, ne? Oder wenn es um Frühchenversorgung geht, bin ich doch lieber in einer Klinik, wo viele Frühchens versorgt werden.
Aber ein Hauptproblem ist doch die Fallpauschale. Das heißt, je mehr Fälle ich sozusagen durch mein Krankenhaussystem durchschleuse, umso größer der finanzielle Ertrag dabei. Müssten wir nicht eigentlich da ansetzen und gibt es da Ideen im Bereich der Krankenkassen?
Auch da müssen wir ansetzen, also neben der Struktur müssen wir auch am Finanzierungssystem ansetzen. Was aktuell diskutiert wird, ist zum Beispiel das Thema Vorhaltekosten. Also weil so ein Krankenhaus, also wenn ich jetzt eine Spezialklinik habe, dann habe ich auch Vorhaltekosten. Und die müssen natürlich finanziert werden. Ich denke, das ist auch jedem klar. Und dass man darauf aufsetzen, dann eben Fallpauschalen weiterhin hat. Aber dass man sowas wie einen Fixkostenanteil hat, der finanziert wird und dass man eben dann quasi die variablen Kosten hat, die Fälle, die dann eben entsprechend auch separat vergütet werden. Aber so, dass Krankenhäuser eine bessere Kalkulationsgrundlage haben. Und dann komme ich natürlich noch zu dem zweiten Thema, dass wir ja heute ein duales Finanzierungssystem für Krankenhäuser haben. Einmal die Betriebskosten, das wird von den Krankenkassen bezahlt, und die Investitionskosten, die von den Ländern bezahlt werden. Der Punkt ist, dass die Länder ihren Investitionsausgaben kommen die nicht nach,
ja.
Genau. Und das ist im Übrigen auch in Hamburg so.
Richtig, obgleich die Finanzierung durch die Stadt in den letzten Jahren besser geworden ist,
ja.
ist das nach wie vor, ich sag mal, kein Bereich, wo man gerne hinguckt. Aber die Fallpauschalen, um nochmal darauf zurückzukommen, die sind doch eigentlich eins der großen Übel. Und müsste man, also Sie haben ja jetzt so ein zweigeteiltes System aufgemacht, nicht? Und man sagt so Grundversorgung, dass das immer gewährleistet ist, also dass die immer da sind. Und die Fallpauschalen ist dann sozusagen das, was dazukommt, wenn jemand kommt. Unsere Auffassung ist, die Fallpauschalen fördern eigentlich das System, das man an Krankenversorgung verdient. Das finden wir, muss nicht sein.
Verdienen, also letztendlich geht es ja darum,
Gewinne machen.
Die Kosten, die jetzt die Behandlung erwirkt oder die Kosten, die jetzt einfach da sind aufgrund der medizinischen Behandlung, die müssen natürlich finanziert werden. Ja. Und das kann über Fallpauschalen erfolgen. Wir hatten ja früher mal Tagespauschalen, die haben eben auch ihre Fehlanreize gehabt. Ich bin ja durchaus bei Ihnen, dass auch jetzt das DRG-System, also dieses Fallpauschalensystem, durchaus Fehlanreize setzt. Nämlich, ne, also ich sage immer im Krankenhaus, ne, jedes Bett, das belegt ist, ist ein gutes Bett. Ne? Also nur das ist ein gutes Bett. Ne? Alle anderen Betten brauchen wir ja nicht. Die verdienen ja kein Geld. Aber natürlich muss auch in dem System Geld verdient werden, aber eben nicht auf Kosten der Patienten und Patientinnen, dass Leistungen, medizinische Leistungen erbracht werden, die nicht notwendig sind, oder dass Operationen erbracht werden, die nicht notwendig sind. Das möchte ja kein Mensch, ehrlich gesagt.
Nein, aber das haben Sie ja gerade kritisiert, ne? Also wenn man orthopädische Leistungen nimmt, da gibt es ja richtig so Bilder, wo man gucken kann, in welcher Stadt und in welcher Region werden nun ganz besonders viele Knieoperationen, Hüftoperationen und Ähnliches gemacht. Das ist ja auffällig in diesem System, und das Anreizsystem dafür ist die Fallpauschale. Und deswegen sind wir der Auffassung, dass wir hier unbedingt ran müssen, um zu einem, sag ich mal, vernünftigeren System zu kommen.
Ja, die Diskussion ist ja aufgemacht, einmal um die Strukturreform und um die Finanzierung. Und das Problem, was wir da auch haben, sind natürlich die Interessen der Akteure. Jeder versucht natürlich, da seine Schäflein ins Trockene zu bringen. Und was zu kurz kommt, ist das Interesse von Patient und Patientin. Und in unserem heutigen System, glaube ich, müssten wir hart daran arbeiten, Patient und Patientin wieder in den Mittelpunkt zu stellen. Ne? Und darum geht es.
Wichtig ist uns auf jeden Fall, dass Menschen, die wenig haben, die beste Versorgung bekommen, die bei uns hier möglich ist. Spannend finde ich auch die Diskussion um das Thema private und gesetzliche Krankenversicherung an sich. Möglicherweise wird sich da ja irgendwann mal was dabei tun bei dem Thema. Frau Dr. Klein, vielen Dank, dass Sie da waren. Das war sehr interessant und sehr spannend. Und ich glaube, es gibt viele Denkanstöße, die wir jetzt heute mitgenommen haben und über die man durchaus weiter nachdenken darf und kann. Ja.
Vielen Dank, Frau Dr. Klein, auch nochmal aus meiner Sicht. Dankeschön.
Ja, ich danke Ihnen auch.